Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change, dem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. Heute starten wir mit einer Miniserie mit dem Fokus auf das Gesundheitssystem. Wir wollen verstehen, wie Veränderungsprozesse in diesem besonders komplexen Bereich gelingen können und welche Perspektiven es aus Praxis, Wissenschaft und Führung gibt. Zum Auftakt freue ich mich super über Simone Schwering. Sie ist stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Barmer und seit über 20 Jahren im Gesundheitswesen aktiv. Unter ihrer Leitung wurde das Programm Barmer One initiiert, so ein umfassendes Transformationsprogramm mit dem Fokus auf kulturellen Wandel, partizipative Führung und dezentrale Arbeitsmodelle. Und sie verantwortet darüber hinaus auch die Strategie zur digitalen Transformation der Barmer und hat sozusagen auch mit der Gründung der Einheit Barmer KI ganz viel Innovation dabei und engagiert sich darüber hinaus auch extrem für die Themen Women's Health. Und gemeinsam sprechen wir heute so ein Stück weit darüber, wie Veränderungsmanagement im Gesundheitswesen gelingen kann und welche spezifischen Herausforderungen vor allem Krankenkassen meistern müssen und auch welche Rolle Führung, KI und kultureller Wandel dabei spielen. Frau Schwering, schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
Hallo. Voll super, echt, hallo. Und Frau Schwering, also Sie sind ja seit über 20 Jahren im Gesundheitswesen aktiv und haben einfach sehr, sehr viel erlebt. Das habe ich auch in den Vorgesprächen immer wieder sehr faszinierend wahrgenommen. Und wenn Sie so auf die aktuellen Entwicklungen blicken, was ist denn so aus Ihrer Sicht so die größte Veränderungsdynamik, mit denen Sie sich bei der Barmer aktuell beschäftigen müssen?
Ich weiß gar nicht, ob man es auf ein Thema fokussieren kann. Es ist gerade echt viel los. Ich glaube, das kann man schon mal festhalten. Ja, in den letzten 20 Jahren gab es immer so ein Masterthema und das hat sich geändert. Wir haben so ein paar. Also Digitalisierung haben Sie gerade schon angesprochen, ist sicherlich eines, was nicht nur das Gesundheitswesen oder die Krankenkassen umtreibt. Das treibt alle um, egal wo man arbeitet, wie man arbeitet. Aber das, was mit KI möglich sein kann in der Zukunft, das verändert den unsere Arbeitswelt, den Arbeitsmarkt. Das ist sicherlich ein großer Punkt. Dann ist schon die Tendenz in den Krankenkassen so da, dass man sich ein bisschen verwandelt. Also Körperschaft öffentlichen Rechts, eine irgendwie geartete Behörde, die dann aber doch im Wettbewerb steht, muss auch wettbewerbsfähig aufgestellt sein. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, ja, der eigenen Belegschaft umso mehr, weil Fachkräftemangel ist überall. Also muss man auch als Unternehmen gut dastehen. Also das ist sicherlich eine nächste große Herausforderung und eine, die will ich nicht verhehlen, die Finanzierung des Gesundheitswesens an sich ist sicherlich ein gesellschaftliches Thema, was wir lösen müssen in den nächsten Jahren.
Also das glaube ich auch und auch schön und auch finde ich super, auch das Thema zu verstehen, dass einfach gerade so viel Dynamik im System herrscht und auch da nochmal zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es denn, Veränderung auch nachhaltig zu implementieren. Und wie ich sie wahrgenommen habe, ist so das Thema Kraft, Mut, Ausdauer für Veränderung einfach ganz zentral. Und wie gelingt Ihnen das so in Ihrer Rolle als Vorständin, das aufrechtzuerhalten und auch permanent aufrechtzuerhalten?
Ja, das gelingt mir an dem einen Tag gut und an dem anderen Tag gelingt es mir gar nicht mehr so gut. Also und ich finde, das auch hier auszusprechen oder überhaupt für sich selber anzunehmen, dass nicht jeder Tag gleich ist und Veränderung unheimlich viel Kraft braucht und kostet, das ist der erste Punkt, weswegen man dann aber auch wieder kraftvoll agieren kann. Auszeiten nehmen, drauf zu gucken. Ich finde, es ist ganz wichtig, auch das, was schon gut läuft und was man verändert hat, immer sich auch wieder vor Augen zu führen und zu sagen, darauf kann ich stolz sein, darauf können meine Mitarbeiter stolz sein. Es ist etwas, was wir geschafft haben. Das nichts ist so vergänglich wie der Erfolg von gestern. Und manchmal tut es gut, um wieder Energie und Kraft zu haben, darauf zurückzugucken und sich das vor Augen zu führen. Und dann braucht man schon eine gute Portion Mut und auch gegen die Wand laufen wollen,
Mhm.
und wieder aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Also auch das, man braucht einfach so eine innere Haltung dazu, dass man nicht aufgibt. Das ist, glaube ich, schon auch für Führungskräfte, die Veränderung, Transformation treiben wollen, unfassbar wichtig, weil diese Rückschläge gibt es. Es geht immer in Wellen, es geht nie nur steil nach oben. Und Widerstand und ja, Abstimmen mit den Füßen gibt es eben auch in einem Transformationsprozess, und das muss man aushalten wollen.
Und ich erlebe Sie da als wirklich Vorreiterin, was so das Thema Mut und auch Lust an Veränderung betrifft. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wenn wir uns so Menschen im Gesundheitswesen ansehen und auch vor allem in behördlichen Strukturen, in Krankenkassen, da sehen wir ja auch viel Werte von Sicherheit beispielsweise und Tradition. Und wie können Sie da so ein Stück weit unterstützen, also auch die Führungskräfte unterstützen bei dieser hohen Dynamik und bei den Dingen, die Sie da auch an jede Führungskraft oder von jeder Führungskraft verlangen, abverlangen, so ein Stück weit da irgendwie ja eine positive Energie freizusetzen innerhalb der Organisation. Das stelle ich mir immer also sehr herausfordernd vor und interessiert mich natürlich total und brennend. Was sind so Ihre Mechanismen? Wie gehen Sie da vor, um einfach auch die Führungskräfte dabei zu supporten, mit dieser Dynamik und der Veränderungsnotwendigkeit irgendwie mitzumachen?
Ich finde, das Thema Sicherheit ist ein wichtiges Thema im Transformationsprozess, weil ich muss mich schon in Sicherheit auch bei der Veränderung fühlen. Das halte ich für ganz wichtig. Also ich muss meiner Organisation vertrauen. Ich darf Fehler machen. Ich darf etwas ausprobieren. Ich darf scheitern. Und das setzt ein gewisses Maß an Sicherheit voraus. Sonst gelingt keine Transformation. Also wenn ich immer angstbesetzt agiere und Führungskräften Projekte gebe, aber sage, das muss klappen, ja, und sonst droht irgendwas, dann funktioniert es nicht, sondern ich muss empowern und muss sagen, ich traue dir das zu und probiere es und versuche dein Bestes, und dann wird es gut gehen. Und wenn es nicht gut geht, hast du die Sicherheit, dass das Unternehmen trotzdem und immer hinter dir steht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dass es mischt sich so, ne? Also man braucht schon Sicherheit für gute Transformation. Natürlich gibt es schon auch eine kulturelle Struktur, dass Sicherheit sehr bremst und sehr hemmt. Und da kann man, indem man Vorbild ist und indem man die Dinge tut, doch auch anregen und zum Mitmachen. Und dann habe ich die Erfahrung, wenn dann einer mal was macht, was man sie nicht so erwartet hat, dann ziehen plötzlich ganz viele mit und haben gute Ideen. Mhm. Und die muss man dann nutzen und nicht kleinreden, sondern groß machen.
Ja, finde ich super klug, auch da nochmal Mitarbeitenden zu stärken auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, du hast einen Sicherheitsmoment hier, und das, glaube ich, dann auch dazu führt, dass man Mitarbeitende sozusagen so ein Stück weit dahin befähigt, auch zu sagen, probier dich mal aus, probier mal den nächsten Step. Wie würden Sie das so sehen? So das Thema, auf der einen Seite haben wir im Gesundheitswesen und auch in den Krankenkassen sehr, sehr starkes Korsett. Also da gibt es Vorgaben, da gibt es Gesetze, da gibt es Strukturen, die mich immer sozusagen auch begleitet haben in der Krankenkasse. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch jetzt sowas wie ja so eine digitale Transformation oder einen Umgang mit neuen Technologien, die ganz, ganz neue Themen eröffnen, also beispielsweise auch die KI-Initiative bei Ihnen, die Sie sehr, sehr stark nach vorne schieben. Wie kriegen Sie das in Einklang, also dass sozusagen die meisten der Mitarbeitenden der Barmer quasi dem Weg folgen und darauf irgendwie Lust haben?
Also ich glaube, ich bin ja jetzt selber Juristin. Ich kann ganz gut einschätzen, was sind denn das für Vorschriften und was macht man denn jetzt eigentlich damit? Und natürlich bei Vorschriften gibt es immer die Variante, ranzugehen und zu sagen, die sagen mir, was ich nicht darf. Also finde ich nicht den Weg, was ich darf oder wie ich es darf. Oder man hingehen und sagen, okay, das ist mein Rahmen und jetzt gucke ich, was ich daraus mache. Und das ist eine andere Haltung, um an Themen ranzugehen. Und ich versuche sehr, diese Haltung im Unternehmen zu vermitteln. Ich will nicht wissen, was nicht geht. Das weiß ich im Zweifel selbst. Ich will wissen, wie kriegen wir es denn trotzdem hin? Oder was müssen wir tun, um es hinzukriegen? Ich finde es gerade in dem ganzen Gen-AI-Thema total wichtig. Also es gibt EU-Regeln, die es dazu gibt. Und da kann man sich schon auf den Standpunkt hinstellen, oh Gott, muss man da überhaupt in Deutschland anfangen oder in Europa anfangen? Es ist ja alles wahnsinnig reglementiert. Oder man kann sagen, okay, die Regeln sind sinnvoll, die wollen wir auch beachten und es gibt da auch gute Gründe für. Aber was ist denn trotzdem möglich? Und wo können wir denn genau etwas verändern? Und wo kann man das einsetzen? Das hat aber was damit zu tun, wie ich da drauf blicke, als Chance oder eher als es hemmt mich. Und das anders zu betrachten, glaube ich, ist wichtig. Und dann tun die Regeln gar nicht so weh.
Das ist auch, glaube ich, ein toller Schlüssel, also am Habitus, an der Haltung zu arbeiten.
Genau.
Das ist aber auch, könnte ich mir vorstellen, auch herausfordernd, weil wenn wir häufig so regelorientiert sind, dann versuchen wir uns zu orientieren. Und das hatten Sie auch gerade schon gesagt, so dass Sie auch vorgehen möchten, dass Sie Vorbild sein möchten, weil man sich immer noch hierarchisch orientiert. Ja, wie macht es denn der Vorstand oder wie macht es die Vorständin? Und ja, wie gelingt Ihnen das, so ein Habitus für Veränderung zu stärken in der Organisation? Also geht es vor allem darum zu sagen, ich versuche Sicherheit zu eröffnen, ich versuche Felder zu eröffnen, in denen sich Mitarbeitende ausprobieren dürfen. Ich versuche Menschen ins Schaufenster zu stellen, die mutig sind. Also welche Mechanismen nutzen Sie da genau, um diese Haltungsveränderung zu initiieren und auch zu festigen?
Also das, was Sie gesagt haben, das, glaube ich, tue ich alles. Man muss diese Momente schaffen, wo es sichtbar wird. Das ist für mich das Wichtigste dabei. Und auch mal aktiv für die Sichtbarkeit zu sorgen. Also wir sind ein großes Unternehmen, über 15.000 Beschäftigte bundesweit. Da muss man auch diese Sichtbarkeit zeigen. Und das kann man tun, indem man die internen Kommunikationsmedien nutzt, indem man Geschichten erzählt. Also es ist im besten Fall Storytelling über das, was gerade passiert. Und das hat einen zweiten Effekt, nämlich eine hohe Identifikation mit dem eigenen Unternehmen. Man bekommt nicht nur das mit, was tun wir für unsere Versicherten, warum tun wir die Arbeit, sondern was tun wir auch noch innovativ? Wie verändern wir uns gerade? Was machen wir kulturell? Und ich glaube, für Sichtbarkeit zu sorgen und nicht im stillen Kämmerlein Dinge zu machen, ist mit ein Schlüssel. Und es braucht viele Wegbegleiter. Das ist auch sicherlich etwas, das kann nicht nur ich, das kann auch nicht nur wir gemeinsam im Vorstand, sondern da müssen alle mitziehen und Vorbilder sein wollen. Muss nicht immer jeder auf die gleiche Art und Weise tun und auch vielleicht nicht gleicher Intensität. Ich finde, da muss man auch bei sich bleiben. Aber insgesamt eine Stimmung im Unternehmen zu vermitteln, wir wollen da nach vorne, wir wollen in Themen wettbewerbsfähig sein, wir wollen nicht stehen bleiben und Stillstand ist Veränderung, das zu vermitteln, das ist, glaube ich, der Schlüssel, um ja wirklich Transformation auch auf den Weg zu bringen.
War das auch so die Grundintention von dem Programm Barma One? Also das sozusagen da auch eine Bühne zu eröffnen, um einmal eine gute Kommunikation zu leisten, was haben wir vor und gleichzeitig aber zu gucken, so was sind so die Erfolgsstories auf dem Weg der Veränderung?
Ja, unbedingt. Also Barma One ist ja kein abgeschlossenes Projekt. Es ist kein Transformationsprojekt, wo man sagt, es hat einen Anfang und es hat ein Ende, sondern es ist unsere Geschichte, wie wir mit den Herausforderungen umgehen, die uns gerade umgeben. Und die können auch im nächsten Jahr nochmal andere sein, als sie vielleicht heute sind. Und wir erzählen die Geschichte immer weiter. Wir haben die Organisation verändert. Wir haben Führungsprinzipien auf den Weg gebracht. Wir haben jetzt in der nächsten Zeit einen neuen Tarifvertrag formuliert, der das alles abbildet. Wir arbeiten mittlerweile im Workload-Management. Also es gibt so ganz, ganz viele Themen. Und ich glaube, da kommen auch noch ein paar Die Gründung des KI-Hubs ist zum Beispiel eine. Und man kann noch andere Themen denken. Also wir befinden uns auf einem Weg. Und das zu verstehen, das hat schon auch ein bisschen Mühe gekostet. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es immer schon ganz verstanden ist, dass Barma One nicht einen Anfang und ein Ende hat, sondern dass es den Weg beschreitet. Und es soll eigentlich nur unsere Haltung beschreiben. Wir tun das miteinander und für unsere Versicherten. Und es ist unsere Haltung, wie wir mit diesen Veränderungen umgehen. Wir gehen und wollen damit innovativ und positiv umgehen, sie nicht ablehnen, sondern gucken, was kriegen wir denn davon in unserer Organisation umgesetzt.
Also genau, also ist eine kluge, gute Initiative, wie ich finde. Und können Sie schon so ein Stück weit dem Zuhörer vielleicht auch nochmal so die zentralen Punkte mitgeben, die Sie so beobachtet haben bei dieser Veränderungsinitiative, damit sie auch irgendwie nachhaltig gelingt? Also was sind das so für konkrete Dinge, die sich bewährt haben oder die klug sind bei diesem Barmer One-Programm?
Ja, also es steht und fällt mit der Geschlossenheit der Initiative an sich, also mit dem Commitment, würde man das heute sagen, wahrscheinlich, der Führungskräfte, die das umsetzen, und mit einer Kommunikation. Das sind für mich die zwei Schlüssel. Bricht Management auseinander und ist nicht gemeinsam und steht dahinter, dann sind immer Transformationsprozesse schwierig. Und wenn man nicht genug erklärt, was passiert, ist das auch schwierig. Und natürlich gab es auch in Barmer One die Situation, wo wir natürlich Kommunikation vorbereitet hatten und das alles fertig war und trotzdem Mitarbeiter das nicht verstanden haben. Und wir uns natürlich schon gefragt haben, was hätte man jetzt noch anders machen können? Komisch, ne? Jetzt haben wir es doch schon so gut erklärt. Naja, und dann muss man da mal rausgehen. Also was ich in dem letzten Jahr sehr viel gemacht habe, ist, ich bin in unsere Standorte gefahren, gerne im Rahmen von Personalversammlungen und habe selber nochmal erklärt und Nachfragen vor allen Dingen beantwortet. Ich bin aktiv in den Dialog gegangen und das ist für mich auch ein wesentlicher Schlüssel. Ich kann das alles lesen, aber ich kann, wenn ich dann Nachfragen stellen kann und mit auch Verantwortlichen in den Dialog dazu gehe, nochmal andere Fragen zu stellen. Und ich habe oft die Reaktion erhalten, ach, jetzt verstehe ich das, was Sie damit wollen. Und das hat mir immer gezeigt, also reden, miteinander sprechen, aktiv den Dialog anbieten, das war aus meiner Sicht schon sehr, sehr wichtig, dass viele dann auch ja, da gut andocken können. Und da denke ich, das ist auch in vielen Unternehmen so, das ist auch ein Generationenthema. Es gibt viele junge Beschäftigte, die das sehr schnell verstehen, weil es eher dann andockt. Aber wir haben auch sehr, sehr viel ältere Beschäftigte. Und mein Anspruch war immer, alle Generationen für den Weg zu begeistern. Weil das soll nicht etwas sein, was nur junge Generationen betrifft, sondern es sollte vor allen Dingen auch etwas sein, was alle betrifft. Und vor allen Dingen die, die auch schon 30 Jahre bei uns arbeiten. Und das persönlich zu erklären, war hilfreich.
Ja. Also auch, also das Thema auch so nahbar sein als Vorständin ist auch, glaube ich, also zumindest kommt das so bei mir auch an, ist auch ein wichtiger Punkt, um Menschen mitzunehmen, zu sagen, okay, da ist eine Person und die kann mir das sehr gut erklären und die wertschätzt mich auch, indem sie nämlich die Reise aufnimmt und sich jetzt hier hinstellt und auch einfach Zeit investiert, um meine Perspektive nochmal besser zu beleuchten.
Ja. Ich bin, glaube ich, eine nahbare Vorstellung. Das will ich auch gerne sein. Es gibt Grenzen, die musste ich auch feststellen. Also zu viel Nahbarkeit führt auch manchmal zu Distanzlosigkeit, wenn man dann nicht so einverstanden ist. Und das muss man schon auch aushalten können. Also es gibt da immer einen ganz guten Weg. Aber es ist meine Art zu führen. Das muss nicht für jeden passen. Und ich akzeptiere und respektiere jede Art von Führung. Aber ich wollte immer jemand sein, der sehr nah an den Menschen dran ist, weil ich glaube, damit kann ich dann auch etwas erklären und begeistern. Aber wie gesagt, das ist mein Weg. Und das hat aber sicherlich auch für die Transformation jetzt geholfen an dem Punkt. Ja, das ist die Wahrnehmung, die ich schon habe.
Und ich glaube auch, Begeisterung ist ein schöner Schlüssel, um innere Blockaden oder Skepsis zu überwinden und zu sagen, okay, schau mir mal die Veränderung oder das, was geplant ist, mal so neutral bis positiv an. Ich glaube, dass das schön ist, wenn das so gelingt, so einen positiven Vibe innerhalb der Organisation freizusetzen. Das hat auch was viel mit Ihnen als Vorständin zu tun, nämlich wie leben Sie das vor und wie wollen Sie das auch konkret sichtbar machen. Also so, ne? Also so, das glaube ich, ist ganz, ganz toll. Wie gelingt Ihnen da auch, also so das Thema Begeisterung, das würde ich gerne mit aufnehmen, weil das Thema Begeisterung, mir geht's so, ich bin total begeistert über die neuen Systeme, die neuen Technologien, was da sozusagen möglich ist. Ja. Und Sie sind ja auch ganz stark in diesem Thema KI-Hub und Sie erkenne auch, dass Sie da sehr aufgeschlossen sind, wie Sie auch gerade schon gesagt haben, dass Sie da sagen, was ist da drin? What's in for me? Wie können wir das bestmöglich nutzen? Und da finde ich auch nochmal ganz spannend, wie gelingt es Ihnen, die Organisation so ein Stück weit vorzubereiten auf so eine neue Technologie, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, dass die Mitarbeitenden sagen, okay, das macht mir keine Angst, sondern, ah ja, das entlastet mich oder das ist irgendwie doch vorteilhaft oder wie auch immer. Also das fände ich total spannend nochmal, wenn Sie davon berichten könnten, wie Ihnen das so gelingt. Also wie machen wir das?
Ja, ich weiß noch nicht, ob ich eine Erfolgsgeschichte erzählen kann. Da müssen wir jetzt erstmal abwarten.
Okay.
Aber also wir sind ja auch ganz am Anfang, wie, glaube ich, wir alle. Ne? Also man muss, glaube ich, sich erstmal vor Augen führen, ich selber bin kein Digital Native. Ich habe die Zeit ohne Handy und ohne Smartphone und ohne Internet ja erlebt. Und das hilft jetzt erstmal zu akzeptieren. Da gibt es eine ganze Generation von Menschen. Ich bin 48 und die sind ja auch manchmal noch ein bisschen älter, die die bis zum ersten Mal auch daran wachsen. Also Skepsis abbauen. Erstmal überlegen, was ist das denn überhaupt? Mal zeigen. Also was kann das Ding, ja? Und dann muss man erstmal dafür werben, also dass das jetzt nichts Schlimmes ist, sondern eigentlich sehr Arbeit oder auch mein Leben erleichtern kann. Ich finde, mich darüber zu nähern, dass das überhaupt mein Leben erleichtern kann, also dass das Ding meine Einkaufsliste schreibt, da docke ich schon mal bei ganz vielen an, so, ohne dass das irgendwie ein Skepsis auslöst. Und dann zu gucken, was kann das denn jetzt in einem Arbeitskontext auch für mich erleichtern? Es wird ja als Bedrohung wahrgenommen. Für viele wird es als Bedrohung und nicht als Chance wahrgenommen. Wenn ich so auf meine eigenen Kinder gucke, dann ist das anders. Also die empfinden ChatGPT als Ergänzung. Die können, da hoffe ich, trete ich meiner Tochter nicht zu nahe. Ich glaube, ohne ChatGPT Hausaufgaben zu machen, wäre schwierig. Sie würde es eher als Bedrohung empfinden, kein ChatGPT zu haben. Und das ist, finde ich, spannend. Wir haben zwei unterschiedliche Generationen in so einem Unternehmen. Die, die es als Bedrohung empfinden und die, die es eher als Bedrohung empfinden, es nicht zu haben. Und jetzt einfach hinzugehen und mal zu gucken, wie kriege ich das jetzt gut miteinander vermischt? Wie kriege ich erstmal Wissen in die Organisation? Wie kriege ich Kenntnisse in die Organisation? Wie baue ich diese Ängste ab? Und dann, wie mache ich es erlebbar? Also wie habe ich denn die Fälle, wo das mich wirklich entlasten kann? Und da wünsche ich mir manchmal mehr Schnelligkeit. Also auch wir sind eine große Organisation. Man muss dafür ganz viel Technik auch bewegen. Und es ist nicht immer ebenso gemacht. Also KI im echten Einsatz ist nicht mal ebenso gemacht. Das hört sich immer so banal und so einfach an, aber das ist es halt eben nicht. Und das spürbar zu machen, das wird jetzt der nächste Schritt. Und von daher bin ich gespannt, wie dann die Erfolgsgeschichte erzählt wird. Aber es ist ein kulturelles Thema, es ist ein Change-Thema. Es hat viel, viel, viel mit Wissensaufbau und Angstabbau zu tun. Und es als Bereicherung zu empfinden, werden die bestimmten Fälle des Einsatzes zeigen. Und deshalb sind wir gerade in so einer Priorisierungsphase. Wir wollen uns auf große Prozesse fokussieren. Wir wollen hingehen und gucken, wo hat es den größten Impact, wo können wir wirklich viel auch an der Entlastung für unsere Beschäftigten bringen. Und dann werden wir sehen, was daraus folgt.
Ja.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es ist, die Geschichte ist nicht so einfach erzählt. Ich glaube, das wird die nächsten 10 Jahre alle, die irgendwie mit HR sich beschäftigen, es wird wahnsinnig spannend sein. Und auch, ich habe ja auch die IT in meinem Vorstandsressort, ist auch eine große technische Komponente. Das finde ich alles sehr spannend. Denkt man immer gar nicht, wenn Juristen sich so mit Technik beschäftigen. Also ich wühle da nicht in Systemen rum, aber ich finde das schon sehr spannend, was man strategisch und von der Vertragssituation her damit machen kann.
Ja, und ich glaube auch, das Thema Priorisierung ist, glaube ich, ganz spannend. Also ich glaube, es gibt so viele Möglichkeiten und Optionsräume, die bei solche Technologien aufgehen, dass man sich da wirklich überlegen muss, wie kann ich mich konzentrieren auf Dinge, die den größten positiven Veränderungshebel irgendwie ausbreiten. Das ist, glaube ich, auch ganz richtig. Und ich glaube auch, und das fand ich auch spannend, dass Sie das gesagt haben, dass auch das Thema Führung sich da verändert oder auch, dass wir Führung vorbereiten können sich zu öffnen für neue Technologien, ne? Dass das dann auch einfach Vorreiter sein dürfen und sollten für solche neuen Technologien. Und mich beschäftigt natürlich auch immer das Thema, so wie können wir Führung vereinfachen über KI. Haben Sie da so Gedanken oder Ideen oder Dinge, die Sie beobachten, wo Sie sagen, Mensch, das ist irgendwie hilfreich?
Klar geht es natürlich auch Führungs-, also unterstützte Tools für Führung mit KI. Die haben wir bei uns auch schon zum Teil im Einsatz. Wir haben es pilotiert. Das macht schon Sinn und kann ein guter Anhaltspunkt sein, um darauf aufzusetzen. Ich glaube, da muss man das auch als Ergänzung verstehen. Und im gesamten HR-Bereich glaube ich auch, dass dadurch viel, ich sag mal, manuelle Vorarbeiten, wenn ich nur an Bewerbungs- und Recruitingsverfahren denke, erledigt werden können. Human in the Loop ist ja auch ein bekannter Begriff aus der KI. Ich glaube schon, dass es noch wichtig ist, sozusagen aus menschlicher Sicht da nochmal drauf zu gucken, gerade wenn es um Menschen geht, die für Menschen arbeiten sollen. Und natürlich auch, wenn wir KI-Prozesse einsetzen, die dann möglicherweise auch in Interaktion mit Versicherten treten sollen oder etwas tun sollen, was Versicherte mit ihren Anliegen haben. Also ich halte es für unfassbar wichtig, dass Menschen sozusagen das Ganze und den Rahmen steuern. Das, glaube ich, ist immer noch ein wichtiger Impuls dafür, zumindest mal in den nächsten Jahren noch.
Genau, glaube ich auch. Und ich glaube, wenn wir es, also bin ich davon überzeugt, wenn wir es hinbekommen, eine gute Kombination aus beiden hinzubekommen, weil es geht immer um Menschenzentrierung, es geht immer um, um persönlichen Kontakt mit Versicherten, mit Mitarbeitenden. Und wenn mir da sozusagen neue Technologien helfen können, die Gespräche auf ein anderes Level zu heben, also auf eine andere Qualität zu heben, dann ist es total willkommen und hilfreich und zahlt positiv drauf ein. Und alles andere wäre, glaube ich, nicht so erstrebenswert.
Richtig. Ich glaube, wir haben einen wahnsinnigen Vorsprung, indem wir Geschwindigkeit erlangen. Also man kennt das ja selber, wie lange wartet man auf etwas? Man muss auf etwas warten. Ich glaube, das wird sich schon verändern, auch mit dem Einsatz von KI.
Wenn Sie Menschen was empfehlen würden, die vor Veränderung stehen innerhalb der Organisation, also Kollegen, Geschäftsführern, CEOs. Was würden Sie denen empfehlen? Was hat sich für Sie bewährt, mit dieser hohen Dynamik und der Komplexität irgendwie besser klarzukommen oder auch Veränderungsprozesse irgendwie nachhaltig zu gestalten? Was wären das so für drei Punkte vielleicht, die Sie teilen könnten oder die Sie empfehlen würden aus Ihrer Expertise aus den letzten Jahren?
Redet drüber. Werd nicht müde, was auszuprobieren. Und eins hat mir mein Ausbilder im Studium als letzten Satz mitgegeben, hat gesagt, Mensch bleiben ist bei einem ganz wichtig. Und ich glaube, damit begegnet man Transformation eigentlich auch ganz gut. Guckt hin, redet, bleibt mutig. Das sind für mich Schlüsselelemente für jede Transformation.
Ja. Ein perfektes Schlusswort, Frau Schwering. Vielen, vielen Dank und danke, dass Sie da Ihre Expertise mit uns geteilt haben. Da waren viele, viele Punkte drin. Ich schaue mir die Folge gleich nochmal an, werde nochmal meine persönlichen Learnings nochmal zusammenstaffen und gerne auch nochmal teilen. Und ja, bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, weil das ist immer das kostbarste Gut, was man hat im Leben. Und von daher herzlichen Dank.
Sehr gerne. Hat mich gefreut.
Ja, es war ein spannendes Gespräch mit Frau Schwering und ich durfte es mir gerade nochmal anhören und möchte gerne mit dir so meine zentralen Learnings aus dem Gespräch teilen. Das sind drei Punkte und der erste Punkt, den fand ich ganz spannend, nämlich das Thema Mut und Ausdauer in Transformationsprozessen. Also, dass es wichtig ist, die Veränderungsprozesse in Organisationen als langfristig zu betrachten und immer wieder auch Pausen einzupflegen, in denen ich mir bewusst werde, als Organisation und als Führungskraft und auch als Teammember, welchen Weg wir schon gegangen sind und wie gut der schon war. Also was man schon alles geleistet hat und diese Erfolge dann auch zu feiern. Das fand ich unheimlich wichtig Und schön, dass Frau Schwering das auch nochmal ins Schaufenster gestellt hat, um einfach auch gerade da Energie draus zu schöpfen für die anstehenden Veränderungen, weil wir auch mitgenommen haben, dass das einfach ein Dauerlauf ist, der permanent stattfindet. Den zweiten Punkt fand ich auch spannend, nämlich das Thema Sicherheit im Wandel, dass es gerade bei hierarchisch organisierten Organisationen es darum geht, auch die Führungskräfte als Vorbilder zu identifizieren, dass sie sozusagen, das hat Frau Schwering ja auch ganz toll beschrieben, dass sie versucht, als Vorständin genau diese Dinge, die ihr wichtig sind, vorzuleben und dass das was ist, auch was Führungskräfte leisten sollten, um da dann beispielsweise auch für Vertrauen zu werben in der Veränderung oder auch ein anderes Moment im Hinblick auf Fehlerkultur zu stärken. Und das fand ich auch ein ganz spannender Punkt aus dem Gespräch. Und der dritte Punkt ist so das Thema digitale Transformation und Integration von KI, dass es auch im Gespräch sichtbar wurde, dass die neuen Technologien unheimliche Potenziale in sich tragen und es gleichzeitig darum geht, einfach auch die Vorteile dieser Technologien klar zu kommunizieren und auch den Mitarbeitenden die Möglichkeit einzuräumen, ja, die Vorteile zu erkennen im unmittelbaren Erlebnis und dass das sozusagen auch wichtig ist, gerade im Umgang mit Neuem. Und das kann ich auch nur unterstreichen. Das merke ich in meiner Praxis, dass es einfach wichtig ist, zu sensibilisieren, welche Power zum Beispiel künstliche Intelligenz im Kontext von Veränderungsprozessen besitzt. Ich fand das einen ganz, ganz tollen Einstieg in diese Miniserie zum Gesundheitswesen und vor allem auch in dem Bereich Veränderungsmanagement im Gesundheitswesen. Und nächste Woche, das kann ich schon mal an dieser Stelle erwähnen, werde ich das Gespräch mit David Matusiewicz vorstellen. Das ist ein Kollege von mir von der FOM, ein extrem erfahrener Experte aus dem Gesundheitswesen, ist nicht nur in der Theorie unterwegs, sondern ist auch einfach in ganz, ganz unterschiedlichen Praxisprojekten integriert und kann uns da sicherlich auch nochmal ganz, ganz spannende Insights aus Forschung teilen. Und ja, seid gespannt. Nächste Woche geht's weiter und ich wünsche euch bis dahin eine rockige Zeit.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change. Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.